HR Info. Wissenswert.
Vor einem Jahr haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in Paris einen 15-Jahre-Plan verabschiedet, genannt Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Der weltweite wirtschaftliche Fortschritt soll gestaltet werden im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen unserer Erde. Hehre Ziele. In HR Info Wissenswert fragen wir heute nach, was sich inzwischen getan hat. Und wir zeigen an einem Beispiel aus Hessen, dass man auch als Privatmensch etwas tun kann für diese Ziele der Agenda 2030. Zunächst aber blicken wir weit zurück in die Geschichte des Lebens auf der Erde, am Beispiel von Bernstein. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Bernstein wurde schon vor tausenden Jahren als Schmuckstück gesammelt. Belegt ist das insbesondere seit der Jungsteinzeit, also seit rund 10.000 Jahren. Und in unseren Breiten kann man vor allem im Ostseeraum auch heute noch mit etwas Glück hübsche Steinchen finden. Aber Bernstein sieht nicht nur durchscheinend gelblich aus, er ist auch von großem wissenschaftlichen Nutzen. Denn Bernstein ist ja nichts anderes als fossiles Harz, gewissermaßen versteinerter Pflanzensaft, und die ältesten Funde sind bis zu 300 Millionen Jahre alt. Von wissenschaftlichem Interesse ist aber gar nicht so sehr das Harz, sondern die Einschlüsse im Harz, die sogenannten Inklusen. Vor allem Insekten sind oft im Harz kleben geblieben. Sie sind von nachfließendem Harz überdeckt worden und sie sind daher bis heute komplett erhalten geblieben. Nicht zerdrückt und nicht zerbrochen.
Ich hatte letzte Mal am Mikroskop einen Stein, die vielleicht 3-4 Zentimeter groß war. Und ich hatte mindestens 300 Inklusen da drin gehabt.
Sagt Monika Solorzano-Krämer vom Forschungsinstitut Senckenberg. Sie stammt aus Mexiko und sie hat dort ihre Doktorarbeit über solche Einschlüsse verfasst. 20 Millionen Jahre alte Insekten hat sie studiert. Seitdem ist sie eine Expertin für Buckelfliegen. Das sind die kleinsten bislang bekannten Zweiflügler, knapp 1,5 Millimeter groß sind sie. Sie hat danach in Frankreich 5-mal so alten Bernstein untersucht und seit 2002 lebt sie in Deutschland. Im Frankfurter Senckenberg-Institut ist sie nun die Herrin einer Sammlung von rund 13.000 Stück Bernstein, von denen die meisten bislang wissenschaftlich nur oberflächlich bearbeitet wurden. Der größte Teil dieser Sammlung wurde vor ein paar Jahren von einem Sammler angekauft, der sich speziell für die im Bernstein erhaltenen uralten Spinnen interessiert hat und der diese Spinnen auch ausführlich wissenschaftlich untersucht und in Fachbüchern beschrieben hat. Der also einen wichtigen Beitrag zur Stammesgeschichte der Spinnen geleistet hat. Aber die anderen Einschlüsse, die hat er meist links liegen gelassen. Deren genaue Untersuchung wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen und Anlass für viele Fachveröffentlichungen sein, auch wenn nicht in jedem Bernstein 300 Tiere stecken, darunter womöglich bislang noch nicht beschriebene Arten. Winzige Milben, aber manchmal eben auch recht große Spinnen. 30 neue Arten aus Bernstein hat Monika Solorzano-Krämer seit 2002 publiziert. Und es könnten noch viel mehr sein, aber die Erstbeschreibung einer neuen Art macht viel Arbeit. Zeichnungen müssen erstellt werden, präzise Beschreibungen aller besonderen Merkmale, vor allem die Unterschiede zu bereits bekannten verwandten Arten müssen herausgestellt werden. Doch Monika Solorzano-Krämer hat nicht nur die gewaltige senckenbergische Bernsteinsammlung zu sichten und zu katalogisieren, sie muss sich vielmehr auch Zeit für aktuelle ökologische Forschung freihalten. Und diese Forschung findet seit einiger Zeit unter anderem im Urwald von Madagaskar statt. Dort leben nämlich Bäume, die gewissermaßen frischen Bernstein produzieren. Sprich, es leben dort Baumarten aus der Gruppe der Johannisbrotgewächse, die extrem große Mengen an Harz absondern und in denen dann Insekten kleben bleiben. Diese Arten produzieren Harz seit Hunderten von Jahren. An bestimmten Strandabschnitten kann man jahrhundertealte, ausgehärtete Harzteile aus dem Boden klauben, datieren und dann Rückschlüsse auf die im Harz nachweisbaren Lebensgemeinschaften vor 300, vor 500 oder vor 2000 Jahren ziehen. Diese relativ jungen, gleichwohl ausgehärteten Baumharze werden allerdings nicht als Bernstein bezeichnet, sondern sie heißen Kopal. Kopal mit C am Anfang. Dass es in Madagaskar am gleichen Standort halbfossiles, hunderte Jahre altes Kopal gibt und frisch harzende Bäume, ist ein wissenschaftlicher Glücksfall. Monika Solorzano-Krämer.
Ich dachte, Bernstein und einfach Harz ist so wie eine Art Insektenfalle. Man sammelt Insekten, aber nicht alle Insekten, die wir in einem Wald finden, sondern bestimmte Insekten. Und da wir mit Bernstein auch einen Wald rekonstruieren können, wollte ich genau wissen, welche Insekten ich zum Beispiel nicht in Harz finden kann, weil es ist, ich rekonstruiere einen Wald nur mit was ich sehe.
Denn jene Arten, die im Bernstein häufig zu finden sind, sind nicht unbedingt diejenigen, die im Wald tatsächlich besonders häufig waren. Vielleicht sind es sogar relativ seltene Insekten, die aber ausschließlich auf bestimmten Bäumen gelebt haben und die deshalb im Harz eingebettet worden sind. Oder es waren Weibchen, die ihre Eier auf bestimmten Bäumen ablegten und die nur deshalb so oft im Harz kleben geblieben sind. So entstand folgende Idee. Wir gehen nach Madagaskar, wir sammeln Insekten mit Fallen, die in einer ähnlichen Form Insekten sammeln wie Harz. Klebrige Papierstreifen sind das, die um einen Baumstamm gewickelt werden. Und wir vergleichen diese Fallen mit dem Fangerfolg völlig anderer Fallen. Lichtfallen locken zum Beispiel nachtaktive Schmetterlinge an, die sich nur selten am Harz der Bäume verfangen. Ein anderer Fallentyp sammelt große Insekten ein, die niemals in Harz konserviert werden könnten. Auf diese Weise kann man die heute lebenden Insektenarten ziemlich komplett erfassen. Und man kann vergleichen, welche Arten werden in Klebefallen gefangen und welche nicht. Wie viele Arten werden in Klebefallen gefangen und wie viele Arten in den anderen Fallen? Und vor allem, man kann dann die heutigen Fänge aus Klebefallen vergleichen mit den in Kopal eingeschlossenen Arten.
Madagaskar verliert auch jedes Jahr Wald ohne Ende. Das heißt, wir verlieren auch Biodiversität. Und da kommt auch die Idee, okay, wenn wir wissen, wie alt diese Kopal ist, wir können auch wissen, welche Diversität wir vor 300 Jahren in Madagaskar hatten und die möglicherweise heute nicht mehr da ist. Ne?
Anhand der Inklusen, der Einschlüsse im Kopal, kann also womöglich eine inzwischen untergegangene Welt rekonstruiert werden, ein verloren gegangenes Ökosystem. Denn wenn man die Artenzahl der in Kopal gefangenen Insekten kennt, dann kann man zumindest abschätzen, wie viele andere Insektenarten es im gleichen Lebensraum noch gegeben hat. Denn man kennt ja das Verhältnis von Klebefallenfängen zu andersartigen Fängen dank der Fangergebnisse im heutigen Lebensraum. Ein pfiffiger Forschungsansatz ist das. Aber die Forschung geht noch weiter zurück in die Tiefe der Erdgeschichte. Man kann die heutigen Fangergebnisse auch in Beziehung setzen zu echtem Bernstein. Zu Bernstein, der zum Beispiel 20 Millionen Jahre alt ist.
Genau das ist sehr, sehr interessant. Und das kann man nur machen, indem man wirklich seitlich guckt, Bernstein, Kopal und Resenten.
Also die heute frisch am Harz klebenden Insekten. Genau das hat die Senckenberg-Forscherin mit Kollegen in Mexiko gemacht. 7 ganz unterschiedliche Arten von Fallen hat sie dort eingesetzt, um Fänge der Klebefallen mit den Fängen der 6 anderen Fallen vergleichen und statistisch zueinander in Beziehung setzen zu können. Wenn genügend Daten vorliegen, dann können irgendwann Vergleiche mit den fossilen Arten aus Bernstein gezogen werden. Nun sieht es selbst für gebildete europäische Augen reichlich seltsam aus, wenn man gestandene Forscher dabei beobachtet, wie sie gelbe Klebestreifen um Bäume wickeln und begeistert jedes einzelne der gefangenen Tierchen genau untersuchen, möglichst sogar die jeweilige Art bestimmen. Völlig abgedreht kam das vielen Menschen in Mexiko und in Madagaskar vor. Das hat Monika Solorzano-Krämer nicht ruhen lassen, denn sie wollte nicht nur Forschern erklären, was sie da erforscht, sondern auch den Anwohnern in ihren jeweiligen Forschungsgebieten.
Das wollte ich auch die Leute da erklären und deswegen ist die Idee von einem Comic zustande gekommen, weil ich wollte in einer einfachen Form erklären, was wir machen und ich sehe das auch als, ich nehme das als eine Verantwortung auch hier. Ne? Ich mache Forschung, ich möchte aber die Forschung auch, dass das für alle erreichbar ist. Ne? Ich dachte, ja, ein Comic ist eine interessante Art, das zu machen. Ist auch vielleicht für Jugendliche auch ganz interessant. Ne?
Gemeinsam mit einer Grafikerin entstand also in mehreren Sprachen ein Comic, der unterhaltsam erklärt, was es mit diesen Insektenfallen und dem Kopal auf sich hat. Ein Comic, nicht zuletzt deshalb, weil er sich an junge Menschen richtet, die den Comic ihren Eltern vorlesen könnten. Viele Erwachsene sind nämlich in den Forschungsgebieten von Monika Solorzano-Krämer noch Analphabeten. Der Comic kann übrigens über die Pressestelle von Senckenberg in Frankfurt kostenlos bezogen werden. Und einen praktischen Tipp zur Aufbewahrung von Bernsteinschmuck kann ich Ihnen auch noch weitergeben. Bernstein dunkelt in Licht und Hitze nach und dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. Am besten bewahrt man Bernstein bei 20 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit auf, also relativ warm und ziemlich trocken und vor allem im Dunkeln.
HR Info. Wissenswert.
So viel also zur Grundlagenforschung über längst vergangene Ökosysteme. Und wenn eines sicher ist, was auch immer geschieht in Zukunft auf der Erde, die Insekten besiedeln seit rund 400 Millionen Jahren die Erde. Sie haben Hitzeperioden überlebt und Eiszeiten und sie werden gewiss auch durch den menschengemachten Klimawandel nicht untergehen. Und da sind wir auch schon beim angekündigten Blick auf die Agenda 2030. In Verbindung mit dem im vorigen Dezember gleichfalls in Paris verabschiedeten Klimaabkommen soll weltweit der Wandel hin zu nachhaltigen und emissionsarmen Lebens- und Wirtschaftsweisen gebahnt werden. Yvonne Mabi hat in Nordhessen einen auch akustisch reizvollen lokalen Ansatz für diesen Wandel gefunden.
Enten beim Frühstück. Es sind Rouen-Enten. Sie wurden im 18. Jahrhundert in der Normandie nahe Rouen gezüchtet und keine 100 Jahre später wurden sie auch in Deutschland eingeführt. Die Rouen-Ente ähnelt der deutlich kleineren Wild- oder Stockente. Heute gilt die Rouen-Ente hierzulande als stark gefährdet. Darum steht sie auf der roten Liste einheimischer Nutztierrassen. Johannes Hack ist Hobbyzüchter und Küchenmeister. Er hält 2 Dutzend dieser selten gewordenen Rouen-Enten in seinem Garten bei Kassel.
In der Freilandhaltung eignen sich einfach diese alten Tierrassen, eignen sich dafür eigentlich viel besser. Die kommen mit der Freilandhaltung viel besser klar, die haben die nötigen Abwehrstoffe und einfach alles, was das Tier dafür braucht, um im Freien gedeihen zu können.
Feinschmecker finden diese Geflügelrarität am Marktstand von Johannes Hack in einer der schönsten Markthallen Deutschlands, in der Kasseler Altstadt. Eine Tafel vor seinem Stand vermeldet Wildfleisch aus dem Reinhardswald, Lamm aus dem Diemeltal, Förderung seltener Nutztierrassen.
Von der Fütterung ist es so, dass diese ganzen Rassen haben das gemein. Den größten von dem Futter, was sie aufnehmen, das suchen die sich selber. Also es wird wenig zugefüttert. Das sind alles genügsame Landrassen, die der kleine Bauer vor 100 Jahren bei sich zu Hause hatte. Und man hat halt früher einfach nicht das Geld gehabt, um die Tiere schnell hochzumästen. Man brauchte ein Tier, was im März ungefähr geboren wird und im November geschlachtet werden konnte.
Moderne Geflügelrassen sind darauf gezüchtet, möglichst schnell zu wachsen. Sie brauchen nicht einmal mehr die Hälfte der Zeit, um ihr Schlachtgewicht zu erreichen. Ähnliches gilt für die anderen Nutztierarten. Die Haltung der Hochleistungsrassen ist jedoch weitaus aufwendiger als die Haltung der altbewährten Landrassen. Ohne importiertes Kraftfutter und ohne beheizbare Ställe mit Zwangsentlüftung kommt die Intensivtierhaltung nicht aus. Nur mit großem Energieaufwand funktioniert die industrielle Fleischproduktion. Nachhaltig ist das nicht. Gleichzeitig gehen die alten, robusten Rassen, die nicht mehr genutzt und daher nicht mehr nachgezüchtet werden, verloren. Und mit ihnen wertvolle Gene und Eigenschaften, die sie im Unterhalt preiswert und gesundheitlich robust gemacht haben und für zukünftige Züchtungen gebraucht würden.
Weltweit sind über 15% der an die 9000 Nutztierrassen vom Aussterben bedroht. Für weitere 35% der Rassen können keine klaren Aussagen gemacht werden, weil es an wichtigen Daten fehlt.
Das konstatiert die Welternährungsorganisation, die FAO, Anfang 2016. Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler vor den Folgen des ungebremsten Vielfaltsverlustes, ob bei den Nutztieren und Kulturpflanzen oder bei Wildpflanzen und Wildtieren. Denn die schrumpfende Biodiversität gehört wie der Klimawandel zu den menschengemachten Umweltveränderungen, die zu irreversiblen Schäden im Erdsystem führen. Das gefährdet unsere Lebensgrundlagen.
Landökosysteme schützen, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.
Heißt darum auch das Entwicklungsziel Nummer 15 in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Es war in New York im September 2015 am Sitz der Vereinten Nationen. Die Regierungschefs der 193 UN-Mitgliedstaaten einigten sich auf einen Katalog von globalen Entwicklungszielen, den sie in den kommenden 15 Jahren umsetzen wollen, die Agenda 2030. Der Beschluss fiel einstimmig, was bei vielen Akteurinnen und Beobachtern stürmischen Beifall und Begeisterung auslöste.
Keine falsche Euphorie,
mahnte gleichwohl Klaus Mielke, Vorstandsvorsitzender von German Watch, in der Wochenzeitschrift Die Zeit.
Die neuen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sind das beste Konzept zur langfristigen Krisenvorsorge, das wir je hatten. Reale Politik müssen sie noch werden.
In einem zweijährigen Konsultationsprozess haben Politiker, Wissenschaftler, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft die neue Zukunftskarte ausgehandelt. Beschlossen wurden 17 große Entwicklungsziele, die sich in weitere 169 Unterziele auffächern. Dazu Dietmar Horn vom Bundesumweltministerium.
Die Agenda liefert einen weltweit gültigen Katalog mit festen, konkreten Zielen für nachhaltige Entwicklung, der seit diesem Jahr für alle Länder, das heißt auch für uns hier in Deutschland gilt. Diese Beschlüsse sind nicht nur neu, sie sind im Kern auch Auftrag für eine neue Politik. Das nennt man heute Transformation, transformative Politik.
Und das ist das Gebot der Stunde angesichts von Klimawandel, Bodenverlust, Versauerung der Meere und schwindender Biodiversität. Transformieren, umsteuern. Globale Herausforderungen verlangen globale Antworten. Darum müssen sich alle Länder an einen Tisch setzen und für das nationale und globale Gemeinwohl zusammenarbeiten. Für heutige und zukünftige Generationen. Das ist neu. Das vorangegangene UN-Entwicklungskonzept für die Jahre 2000 bis 2015 hatte sich auf die Länder des Südens beschränkt. Dort sollten die sogenannten Millenniumsziele umgesetzt werden. Dort sollte der Hunger überwunden und die soziale Entwicklung vorangebracht werden. Die Agenda 2030 hingegen nimmt alle Länder in die Pflicht und verknüpft das Ziel Entwicklung ganz eng mit dem Ziel Nachhaltigkeit. Alle Länder müssen nachweisen, dass sie Anstrengungen unternehmen, um soziale Ziele zu erreichen, und zwar ohne den Planeten weiter zu zerstören. Gerade die Industrie- und Schwellenländer müssen unter Beweis stellen, dass sie ihren Ressourcenverbrauch und ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Denn was die Umwelt betrifft, sind die reichen Länder die Problemkandidaten.
Im Allgemeinen, bei den großen Überschriften, herrscht meist noch Konsens. Spannend wird es im Konkreten, dort, wo es um wirtschaftliche, um kulturelle, um soziale Widersprüche geht.
Es muss viel geschehen, um allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, wie die Agenda es anstrebt. Die Geschlechter sollen gleichgestellt, Bildung und lebenslanges Lernen für alle gefördert werden. Jeder soll Zugang haben zu bezahlbarer Energie, zu sauberem Wasser und zu einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung. Infrastruktur und wachsende Städte sollen nachhaltig entwickelt werden. Ganz oben auf der Agenda steht nach wie vor der Kampf gegen die Armut und die Überwindung des Hungers. So heißt es in den Zielen 1 und 2.
Armut in allen ihren Formen und überall beenden, den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.
Ernährungssicherheit auf allen Kontinenten. Damit rückt das oberste Agenda-Ziel die Landwirtschaft ins Visier. Welche Landwirtschaft braucht es, um die Welt zu ernähren? Das ist ein großes Streitthema. Welche Landwirtschaft kann die Welt ernähren, ohne die Lebensgrundlagen zu zerstören? Seit den 1960er Jahren mit der Entwicklung der Hochleistungssorten breitete sich die industrialisierte Landwirtschaft rund um den Globus aus. Hans Herren ist Insektenforscher und Pionier der biologischen Schädlingsbekämpfung. Er erinnert sich.
Als wir gemerkt haben, dass mit Düngemitteln und mit Pestiziden die Erträge erhöht werden können, haben wir einfach da immer weiter und weiter gemacht. Und natürlich hat man doch lange Zeit Erfolge gehabt. Man hat mehr produziert und auch billiger produziert. Aber was man nicht gesehen hat, ist, das kam auf große Kosten. Kosten an die Umwelt, an die Ökosystemdienstleistungen.
Sprich, die Kosten, also die Kehrseite jener Vorteile, die wir dank der Nutzung eines Ökosystems haben. Was die Erträge immens steigerte und den Verbrauchern hierzulande immer billigere Nahrungsmittel bescherte, hat einen hohen Preis. Denn die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht, ohne die Erde. Ohne unsere natürlichen Lebensgrundlagen und deren komplexe Regulationsmechanismen. 40 Jahre, nachdem der Club of Rome die Grenzen des Wachstums in die öffentliche Debatte einbrachte, haben die Wissenschaftler das Konzept der planetaren Grenzen entwickelt. Sie beschreiben darin 9 Prozesse und Systeme, die die Stabilität und Widerstandskraft des Erdsystems bestimmen. Werden die planetaren Grenzen oder Leitplanken überschritten durch zu massiven Einfluss des Menschen, geraten diese Systeme aus der Balance. Es wird unwirtlicher auf der Erde. Wie unwirtlich kann niemand vorhersagen, betont Reinhold Leinfelder, Professor für Geobiologie und Anthropozänforscher.
Deswegen ist, glaube ich, das Konzept der planetaren Leitplanken ein wichtiges. Es bedeutet, dass wir aus der Wissenschaft heraus sagen, warnen, bis hierhin und am besten nicht weiter, denn wir können dann nicht mehr klar vorhersagen, wenn eine Entwicklung, die wir eingeschlagen haben, Beispiel Klimawandel, Beispiel Aussterben von Arten, Veränderung der Artenvielfalt und der ökologischen Systeme, wenn das bis zu einem bestimmten Punkt weitergetrieben wird, dann können ganz schnell Dinge passieren, wir nennen das Kipppunkte, die wir nicht mehr vorhersagen können, mit denen wir also auch, an denen wir uns auch dann nicht mehr anpassen.
Von den 9 bekannten Kipppunkten sind mindestens 4 bereits überschritten. Die Verlustrate der biologischen Vielfalt, der Klimawandel, die Phosphor- und Stickstoffkreisläufe und die veränderte Landnutzung. Als Hauptverursacher haben die Wissenschaftler die industrialisierte Landwirtschaft ausgemacht, sagt der US-amerikanische Entwicklungsökonom Jeremy Sachs.
If one looks at the planetary boundaries that have been put forward compellingly by the world's ecologists, leading ecologists.
Wenn wir auf die planetaren Leitplanken schauen, auf die führende Umweltforscher in aller Welt so nachdrücklich hingewiesen haben, die meisten Leitplanken sind in erster Linie durch nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken bedroht. Selbst der Klimawandel, durch menschengemachte Treibhausgase ausgelöst, wird in erster Linie durch Treibhausgase aus dem Landwirtschaftssektor verursacht. Das liegt am hohen Energieverbrauch in der Landwirtschaft, der hohe CO2-Emissionen verursacht. Es liegt am massiven Einsatz von Stickstoffdünger und an den starken Methanemissionen aus der Tierhaltung und aus anderen landwirtschaftlichen Quellen. Abholzungen und Landdegradierung tun ein Übriges.
It's because of the large-scale methane emissions that come from livestock management and from other agricultural sources. And of course, it's from the deforestation and land degradation.
Dabei sägt eine nicht nachhaltige Landwirtschaft an dem Ast, auf dem sie sitzt. Denn sie wird von den selbst verursachten Schäden selbst schwer getroffen. Das betont auch Jeremy Sachs, der den vorigen UN-Generalsekretär Kofi Annan beraten hat.
Es gibt Auswirkungen in beide Richtungen. Einerseits schädigt die Landwirtschaft die Umwelt, andererseits wirkt sich Umweltzerstörung negativ auf die Landwirtschaft aus.
Nicht nur Wissenschaftler rufen nach Transformation und Umsteuern, nach einer Wende hin zur Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030. Auch die Zivilgesellschaft meldet sich seit geraumer Zeit laut zu Wort. So haben 50 Organisationen aus den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz sowie Entwicklungszusammenarbeit die Plattform Meine Landwirtschaft gegründet. Seit 2010 setzen sie sich gemeinsam für eine Agrarwende ein. Sie wünschen sich eine bäuerliche, ökologischere Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Auch die Politik setzt Zeichen. Barbara Hendricks, Umwelt- und Bauministerin, machte im Juli 2016 einen Vorstoß in Richtung mehr Umweltschutz. Sie legte eine Gesetzesinitiative vor, um den Kommunen das Planungsrecht für die Genehmigung oder das Verbot von Industriestellen zu übertragen. Bislang haben die Gemeinden nämlich keine Handhabe gegen den Bau von Großstellen. Das Vorhaben stieß beim Deutschen Bauernverband auf entschiedene Ablehnung. Verbandspräsident Joachim Ruckwied sieht überhaupt keinen Anlass zum Umsteuern, wie er beim Bauerntag in Hannover im Juni 2016 lautstark wissen ließ.
Wir brauchen keine Agrarwende. Die deutschen Bauern wirtschaften nachhaltig. Wir wirtschaften in und mit der Natur und wir halten unsere Tiere tiergerecht.
Man muss ganz nüchtern sehen, dass es einfach sehr schwierig ist, die vielen Gewohnheiten und Logiken und Interessenlagen, die in Ministerien, in Unternehmen, im Wissenschaftsbereich, in NGOs, also ist ja überall sehr menschlich, ne, wie die da ablaufen, die wirklich für die Sache zusammenzubinden, das ist schwierig.
Gesine Schwan, sie bringt es auf den Punkt. Die Co-Vorsitzende des Deutschen Netzwerkes zur Erarbeitung von nachhaltigen Lösungen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene, kurz SDSN, verweist auf Interessenkonflikte, Ressortegoismen und ähnliche Hindernisse, die der dringlich geforderten Zusammenarbeit auf allen Ebenen entgegenstehen. Welche Auswege gibt es?
Diese Grundeinsicht muss uns doch alle klar sein, dass in dieser komplexen Welt keiner von uns sicher sein kann, dass er eine richtige Position hat. Eigentlich läuft es darauf hinaus, wenn wir das zu Ende denken, dass wir gemeinsam nachgeprüft lernen.
Noch besteht nicht einmal Einigkeit über die Ziele. Den einen sind sie zu hoch gesteckt, den anderen zu niedrig. Klimaschützer suchen vergeblich einen Satz zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Aber ohne die schnelle Abkehr von der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger wird die Klimaerwärmung nicht unter 2 Grad Celsius zu halten sein. Kritisiert wird auch, dass Wachstum weiterhin der Motor unseres Wirtschaftsmodells bleibt. Bestenfalls im grünen Gewand, als grüne Ökonomie oder Green New Deal. Janis Potočnik, ehemaliger EU-Umweltkommissar aus Slowenien, zieht ein radikales Resümee.
All these are the expressions which we are using in the context of new developments.
Das sind alles Begriffe, die wir im Zusammenhang mit neuen Entwicklungen gebrauchen. Worüber reden wir denn da? Wir reden über die Notwendigkeit, die Art und Weise, wie wir produzieren, konsumieren und leben, von Grund auf zu ändern. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann sicherlich nicht nur über Umweltthemen, sondern auch über ökonomische und soziale Belange.
Armut und Hunger besiegen. In HR Info Wissenswert hörten Sie einen Beitrag von Yvonne Mabi über die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.